liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch heute zu einer weiteren Onda Viva-Sendung aus den Räumen des Nachrichtenpool Lateinamerika. Heute wollen wir sprechen über Waffenexporte aus Deutschland, zum Beispiel nach Mexiko, aber auch in andere Länder. Wir wollen darüber sprechen, wie Waffen auch in Regionen und Länder gelangen, in die sie eigentlich nicht gelangen dürften, wo Deutschland offiziell keine Rüstungsgüter hinliefern darf, was in den Zielländern damit passiert. Also welche Menschenrechtsverletzungen auch mit deutschen Waffen begangen werden. Und wir wollen darüber sprechen, wer daran verdient und was dagegen getan werden kann. Dazu begrüße ich heute hier Matthias John. Er arbeitet ehrenamtlich bei Amnesty International und ist ein Experte in Sachen Rüstungsexporten und was man dagegen tun kann. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke, herzlich willkommen.
Und ich begrüße Wolf-Dieter Vogel. Er recherchiert und schreibt als Journalist viel zu Mexiko und auch über deutsche Waffenexporte nach Mexiko. Im Jahr 2012 hat er mit anderen zusammen ein Buch rausgegeben, Narco Zones. Da geht es um organisierte Kriminalität und entgrenzte Gewalt, unter anderem in Mexiko. Du bist auch Mitarbeiter des Nachrichtenpool Lateinamerika, hier in der heutigen Sendung, aber als Experte zu Gast. Hallo Wolf.
Hallo.
Ja, vorab haben wir gesprochen mit Jan van Aken, Mitglied der Bundestagsfraktion der Linken und im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags tätig. Er arbeitet seit vielen Jahren zu Fragen von Rüstungsexporten und deren Kontrolle. Wir werden ihn nachher auch an mehreren Stellen hören. An der Technik unterstützt uns heute Birgit Krug. Hallo Birgit. Hallo. Und ich bin Ute Löning. Hallo. Die Sendung ist nicht nur über Livestream zu hören, ihr könnt sie später auch über npla.de anhören oder runterladen, gerne auch weiterverbreiten. Ihr könnt euch auch für den Podcast der Onda Viva-Sendung anmelden, wie das alles geht und die Links dazu findet ihr und auch weitere Links zum Thema Waffenexporte findet ihr auf npla.de. Okay, zunächst wollen wir einen Bericht von der Waffenmesse hören zum Einstieg in Abu Dhabi, in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate im vergangenen Februar, fand diese Waffenmesse IDEX statt und Jan van Aken war dort und mit ihm konnten wir vor der Sendung sprechen. Er hat uns seine Einschätzungen hier geschildert.
Ja, ich war auf der IDEX, eine der größten Waffenmessen der Welt in Abu Dhabi, ganz fantastisch, Aussteller aus aller Welt. Mit die größten Stände hatten dort die Deutschen. Ich glaube, Rheinmetall hatte einen der allergrößten Stände überhaupt auf der Messe. Und da wurde alles in guter deutscher Wertarbeit ausgestellt, von Panzern über Radpanzer und Sturmgewehre. Und also was man sich nur vorstellen kann, jedes Rüstungsgut, nur Hubschrauber, Kriegsflugzeuge, Kriegsschiffe, war alles da. Soldaten aus aller Welt, also in ihren Uniformen. Ich habe dann immer gar nicht erkannt, aus welchem Land die kamen, aber goldenes Lametta rauf und runter, haben sich die Waffen angeguckt, ausprobiert, Zielschießen gemacht und dann gab es Vorführungen, wo halt all diese Geräte auch in einer wahnsinnigen Performance vorgeführt wurden. Also da gab es Düsenjets, die im Tiefflug über die Menge gedonnert sind und aus dem Hubschrauber abgeseilt, Fallschirmspringer, also die ganze Show. Und was für mich so besonders war, das war so ein bisschen wie auf einer normalen Industriemesse. Also das, als ob die da Nähmaschinen verkaufen, wurde alles in Hochglanz ausgestellt. So ein gepanzertes Radfahrzeug aus Südafrika, das war sogar so mit glitzernden Strasssteinen besetzt und schön hergemacht für so eine Messe. Der einzige Unterschied zu so einer normalen Industriemesse ist, dass da die Endprodukte nicht gezeigt wurden. Ne? Also auf normalen Messen neben der Nähmaschine ist ein Brautkleid, aber hier wurden die Leichenberge nicht gezeigt. Das fehlte wirklich.
Deutschland ist der drittgrößte Exporteur von Waffen weltweit nach den USA und Russland. Und die deutschen Waffenexporte sind extrem gestiegen. In den letzten Jahren haben sie sich verdoppelt. Jan van Aken hat Rheinmetall erwähnt, andere Exporteure und andere Produzenten sind EADS, Krauss-Maffei Wegmann, ThyssenKrupp oder Diehl Defence, um sie einmal zu nennen. Exportiert wird schweres Gerät wie Panzer, Kampfjets, U-Boote und andererseits geht es um sogenannte Kleinwaffen wie Sturmgewehre oder Maschinenpistolen, die nicht weniger wichtig oder gefährlich sind. Wir kommen später nochmal im Laufe der Sendung darauf zu sprechen und auch um auf die Verhandlungen um den Kleinwaffenvertrag, mit dem versucht wird, global den Waffenhandel zu begrenzen. Erstmal die Frage an Matthias John. Kannst du uns einen allgemeinen Überblick geben, in welche Länder werden deutsche Waffen exportiert?
Ja, das Problem ist, Deutschland exportiert eben nicht nur Waffen, sondern auch sehr viele Komponenten. Und das, was immer gerne vergessen wird bei der Erfassung von sogenannten Rüstungsexporten, das ist nämlich die Munition. Deutschland exportiert auch die Munition. Und Munition ist natürlich extrem wichtig. Ohne Munition sind sehr viele von diesen Waffen, gerade auch die sogenannten Kleinwaffen und leichten Waffen, eigentlich nur teurer Schrott. Und Deutschland hat eben die Großwaffensysteme, Kampfpanzer, gepanzerte Fahrzeuge, Kriegsschiffe, Flugzeuge teilweise, Hubschrauber, wo sie zuliefern. Aber Deutschland ist auch in Systemführerschaft bei vielen Komponenten, elektronischen Komponenten. Und wenn wir die sehr intransparenten wenigen Berichte, die es überhaupt gibt, uns genauer angucken und auswerten, stellen wir fest, dass in den letzten Jahren es einen Trend gibt, dass mehr in sogenannte Drittstaaten exportiert wird. Früher wurde viel in die EU, in die NATO, aber am dramatischsten war es von 2010 auf 2011. Das war dann in diesem Rüstungsexportbericht festzustellen, dass die Exporte außerhalb von EU und NATO plötzlich von 26% auf über 40% angestiegen sind. Und das passt auch ganz gut zusammen mit dem, was Siebke gerade festgestellt hat, das schwedische Friedensforschungsinstitut. Die haben nämlich wieder ihre jährliche Untersuchung herausgebracht zu den Verdiensten, Geschäften von Rüstungsfirmen. Und global sinkt der Handel, sinken die Umsätze der Rüstungsfirmen. Nur die großen Deutschen, die unter den Top 100 sind, konnten alle ihre Umsätze im Rüstungsmarkt steigern. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass die jetzige Bundesregierung das umsetzt, was sie versprochen hat, nämlich die Exporte auch in diesem Bereich zu erleichtern.
Was heißt es dann konkret für die Situation in den Ländern, in die exportiert wird? Frage Menschenrechte.
Naja, wir stellen jetzt immer wieder fest, dass gerade sehr sensible Waffensysteme und Munition, also das ist in dieser Ausfuhrliste, nach der da gehandelt wird, sind das die vorderen Kategorien. 1, das sind die Kleinwaffen. 2, das sind größere Waffensysteme. 3 ist die Kleinwaffenmunition. 6 sind gepanzerte Fahrzeuge, die sehr leicht auch bei Demonstrationen gegen die Menschen eingesetzt werden können. Dass wir in diesen Bereichen eben auch einen großen Anteil haben bei den deutschen Exportgenehmigungen. Und gerade für Staaten, beispielsweise jetzt im Nahen und Mittleren Osten, wo die Repression ja weiter an der Tagesordnung ist, dass die trotzdem solches Gerät, solche Waffensysteme aus Deutschland bekommen können und diese dann möglicherweise auch zu Menschenrechtsverletzungen einsetzen.
Das heißt, du siehst nicht den Export in bestimmte Länder als besonders kritisch, sondern eher den Export von bestimmten Gütern also Munition, oder es geht ja auch um Lizenzen, ne? Lizenz zum Bau von Gewehren zum Beispiel.
Genau, beides natürlich. Mhm. Also es kann natürlich nicht sein, dass Saudi-Arabien, ein Land, in dem die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann nicht nur die Waffen selber kriegt, also diese deutschen Schnellfeuergewehre G36 und Munition dafür und Teile dafür, sondern jetzt auch noch als erstes Land außerhalb von der EU eine Produktionslizenz dafür gekriegt hat, obwohl völlig unklar ist, ob Saudi-Arabien diese Gewehre dann wieder überall weiter in das befreundete Ausland schickt und andere repressive Regime damit ausrüstet.
Stichwort G36, Heckler und Koch Sturmgewehre. Wolf, du hast viel recherchiert zu diesem Thema Lieferung von G36 Sturmgewehren nach Mexiko. Die sind dort in mexikanische Bundesstaaten gelangt, in denen sie nicht hätten gelangen dürfen, für die es keine Exportgenehmigungen gab. Es wird in dem Fall auch ermittelt, die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt wegen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Außenwirtschaftsgesetz. Beschreib doch nochmal den Weg, wie diese Gewehre in die entsprechenden Bundesstaaten in Mexiko gelangt sind.
Also wie sie genau dahin gelangt sind, ist genau die Frage, die im Moment die Staatsanwaltschaft Stuttgart eigentlich aufklären sollte und auch laut ihren eigenen Bekundungen versucht aufzuklären. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen erklären, ganz kurz, wie überhaupt solche Geschäfte zustande kommen, wie die dann abgewickelt werden. Also wenn die mexikanische Regierung mit Heckler & Koch ein Geschäft machen will, wenn Heckler & Koch Waffen nach Mexiko verkaufen will, dann muss Heckler & Koch beim Bundesausfuhramt beantragen, wir wollen 9500 Sturmgewehre G36 an Mexiko verkaufen. Dann muss das Bundesausfuhramt genehmigen. In heikleren Fällen muss dann auch der Bundessicherheitsrat befragt werden. Das ist dann Angela Merkel, das ist das Wirtschaftsministerium, das sind auch zum Teil Geheimdienstler drin, je nachdem, um was es geht. Und am Schluss kommt dann diese Exportgenehmigung raus oder auch nicht. Im Allgemeinen kommt sie dabei raus. Und in diesem Falle war es so, dass Heckler & Koch die Exportgenehmigung bekommen hat für 28 Bundesstaaten in Mexiko, für 4 aber einfach keine Genehmigung bekommen hat. Also das ist praktisch das ist die Grundlage. Das heißt, Heckler & Koch liefert dann an das mexikanische Verteidigungsministerium beziehungsweise im Konkreten an ein Subunternehmen des mexikanischen Verteidigungsministeriums, das sich DECAM nennt, diese Waffen, wickelt mit denen praktisch das Geschäft ab und von dort aus gehen die Waffen dann an die Bundespolizei, aber offensichtlich auch an andere Polizeien. Auf jeden Fall ab da, so sagt Heckler & Koch, haben sie eigentlich da keinen Einfluss mehr drauf. Und angeblich, sagt auch Heckler & Koch, hätten sie auch nicht gewusst, dass diese Waffen in diese 4 Bundesstaaten auch gelangt sind. Das ist ein bisschen seltsam, weil das Verteidigungsministerium selbst ganz öffentlich eine Liste ausgeschrieben hat, auf der steht, so und so viele Waffen, im Endeffekt ungefähr knapp die Hälfte, sind genau in diese Staaten gelangt. Ne? Also Heckler & Koch muss das eigentlich nicht nur deshalb, aber auch deshalb mitbekommen haben. Außerdem sagt ein Kronzeuge sozusagen, also ein Informant, der früher bei Heckler & Koch gearbeitet hat, dass er von Heckler & Koch nach Mexiko geschickt wurde, nach Jalisco, einer dieser Staaten, in die sie eigentlich nicht hätten kommen sollen, um dort Menschen an den Waffen auszubilden. Also sprich, es ist doch äußerst fraglich, dass Heckler & Koch das tatsächlich nicht gewusst hat. Und das ist jetzt aber die zentrale Frage. Also getan hat das sicher diese DECAM, die hat dafür gesorgt, dass die Waffen dort und dorthin kommen. Die Frage ist, mit oder ohne Wissen von Heckler & Koch.
Hm. Und offensichtlich gelten ja dann diese 4 Bundesstaaten als in Bezug auf die Menschenrechte noch belasteter als die anderen. Was passiert denn insgesamt in Mexiko mit diesen Sturmgewehren oder überhaupt mit Waffenlieferungen?
Also diese Sturmgewehre gingen an die föderale Polizei offiziell, offensichtlich auch an andere Polizeien. Was damit passiert? Nun ja, Mexikos Polizei geht immer wieder regelmäßig in verschiedenen Bundesstaaten gegen die Zivilbevölkerung vor, sei es bei Demonstrationen, sei es aber auch einfach bei Einsätzen auf dem Land, wo Bauern sich gegen den Bau gegen ein Bergbauprojekt wehren. Auf ganz verschiedenen Ebenen geht die Polizei regelmäßig recht scharf gegen Zivilbevölkerung vor, natürlich auch gegen die Mafia. Und dabei kommt es natürlich zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Also die Nationale Menschenrechtskommission in Mexiko hat innerhalb von 5 Jahren über 5000 Anzeigen zusammengesammelt, wo Sicherheitskräfte beschuldigt werden, Menschenrechtsverletzungen verübt zu haben. Das geht von einfachen Schlägen bis zu Folter. Bezieht natürlich auch das Militär mit ein, also nicht nur die Polizei, aber das ist so ein bisschen das Spektrum, in dem das stattfindet. Also das ist klar. Mit diesen Waffen, die Polizei trägt diese Waffen. Es gibt einen konkreten Fall in Guerrero, ein Bundesstaat, also einer dieser Bundesstaaten, in die Waffen auch nicht hätten kommen sollen. Da wurden vor 1,5 Jahren 2 Studenten auf einer Demonstration, auf einer Blockadeaktion erschossen, und zwar von Polizisten, man weiß nicht genau, von welcher Einheit die waren, und auf dieser Demonstration haben die Polizisten, die dort abbeordnet wurden, definitiv auch diese G36-Gewehre getragen, was nicht heißt, dass die damit geschossen haben und diese Leute erschossen haben, aber diese Gewehre waren auch da im Einsatz. Zum anderen haben wir Berichte von Waffenfunden, von Funden von G36-Gewehren auch bei den Kartellen, also bei der Drogenmafia. Es muss aber in dem Kontext auch gesagt werden, dass viele Polizisten für beide Seiten arbeiten. Die sind Polizisten, arbeiten aber zugleich für die Mafia. Das heißt, auch wenn man nach Mexiko an die Polizei Waffen liefert, muss man immer auch damit rechnen, dass die bei der Mafia landen.
Das macht die Situation einfach noch mal viel brisanter dann. Diese Ausfuhrgenehmigung in einzelne Bundesstaaten nicht zu erteilen, ist das üblich? Gibt es das häufiger oder ist das jetzt eine Spezialität bei Mexiko?
Also ich denke, dass es immer mal wieder Auflagen gibt, die die Bundesregierung bei diesen Ausfuhrgenehmigungen macht. Das Problem ist natürlich, dass insgesamt dadurch das Verfahren noch intransparenter wird. Die Bundesregierung sich die Hände in Unschuld wäscht, Heckler und Koch, wie wir hören, sich die Hände in Unschuld wäscht. Alle schieben sich gegenseitig jetzt die Schuld zu. Wahrscheinlich hat die Bundesregierung auch ein von irgendeinem mexikanischen offiziellen unterschriebenes Papier, eine sogenannte Endverbleibsbescheinigung erhalten, dass eben die Waffen nicht in diese vier besagten kritischen Bundesstaaten gehen. Und dann sagt die Bundesregierung, hier, wir haben das und das reicht uns dann aus. Das Problem ist, dass dann auch Heckler und Koch sagen kann, wir haben die offizielle Genehmigung und die Bundesregierung setzt sich zurück und macht keine Kontrollen, was tatsächlich mit den Waffen passiert. Eigentlich sollten wir von der Bundesregierung verlangen, dass sie tatsächlich jetzt auch vor Ort hingeht und dafür sorgt, dass das, was auf dieser Endverbleibsbescheinigung steht, auch umgesetzt wird. Da weigert sich die Bundesregierung aber kontinuierlich. Abgesehen davon, dass sie uns sowieso keine Informationen gibt, wer nun was exportiert hat, an wen, sagen sie auch nichts dazu, was sie vielleicht an Endkontrollen machen könnten oder wollen, sondern sie sagen eher, wir wollen nicht.
Auch schon vor der Kontrolle über den Endverbleib geht es ja eigentlich darum, dass die Richtlinien, nach denen die Genehmigungen, Ausfuhrgenehmigungen erteilt werden, nicht einklagbar sind. Also diese Exportrichtlinien, die noch unter der rot-grünen Regierung im Jahr 2000 verabschiedet wurden, sind ja unverbindliche Erklärungen. Dazu könnten wir von Jan van Aken noch einen O-Ton hören. Der das da auch noch mal beschreibt.
Es gibt diese politischen Grundsätze für Waffenexporte und die haben zwei grundsätzliche Fehler. Das erste Problem ist, sie sind gar nicht justiziabel. Das ist kein Gesetz, sondern das ist ein Beschluss der Bundesregierung, an den kann sie sich halten oder nicht. Das kann niemand einklagen. Das ist das erste große Problem. Und das viel größere Problem ist, da stehen zwar 1000 gute Sachen drin. Das ist damals von Rot-Grün geschrieben worden. Da kommen die Menschenrechte drin vor, Kriegs- und Krisengebiete und Entwicklung, Nachhaltigkeit. Alles steht drin, aber das sind alles Kriterien, die gegeneinander abgewogen werden. Und sie werden in der Praxis immer abgewogen gegen außenpolitische Interessen. Und am Ende gewinnen immer die außenpolitischen Interessen, die Menschenrechte verlieren. Und deswegen werden 99,9% aller Rüstungsexportanträge genehmigt. Diese Exportrichtlinien sind erstens nicht verpflichtend und zweitens sind sie auch butterweich. Da steht eben nicht drin, ein Menschenrechtsverletzer darf nicht geliefert werden, sondern Menschenrechte müssen ein wichtiges Kriterium sein. Aber meistens oder in der Praxis ist denn das außenpolitische Interesse noch viel gewichtiger als die Menschenrechte. Und ja, dann wird eben geliefert, selbst nach Saudi-Arabien.
Selbst noch aus Saudi-Arabien, das hatten wir vorhin schon mal. Tja, Kommentare noch dazu?
Na, ich wollte eigentlich ja nochmal anführen, weil du gesagt hast, Endverbleibskontrolle ist natürlich eine ganz zentrale Geschichte, die auch in diesem Verfahren jetzt gegen Heckler und Koch natürlich eine wichtige Rolle spielt, die man auch thematisieren muss in diesem Verfahren, beziehungsweise ja, in dieser ganzen Geschichte. Trotzdem möchte ich doch eins noch in Frage stellen, wie kommt eigentlich das Bundesausfuhramt drauf, genau diese vier Bundesstaaten rauszusuchen? Also es stimmt schon, Guerrero, Chihuahua und Chiapas sind Staaten, die sehr schwierig sind. Jalisco, ja, ist auch nicht einfach. Aber auch die anderen, von den anderen 28 Bundesstaaten gibt es mindestens 24, in denen gewalttätige, menschenrechtswidrige Verhältnisse herrschen. Und zwar nicht mal was, sondern es ist ein Permanentzustand von einem beinahe Kriegsverhältnissen, die wir in Mexiko im Moment haben. Ne? Und dann da sich zu sagen, vier Staaten bekommen diese Waffen nicht, wo man sich fragt, warum gerade diese vier, das macht überhaupt keinen Sinn und scheint mir dann doch eher sogar so eine Rechtfertigung zu sein. Wir tun ja was, wir gucken ja auf die Menschenrechte, indem wir ein paar Bundesstaaten ausschließen, aber es hat mit der realen Situation Menschenrechtssituation in Mexiko rein gar nichts zu tun.
Noch was? Ja. Ich glaube auch, dass das eher eine Feigenblattfunktion gerade bei diesem Geschäft gehabt hat. Und dass einfach bei dieser Bundesregierung und natürlich dann auch bei den nachgeordneten Ämtern der politische Wille fehlt, tatsächlich die Kriterien, die eigentlich da sind, dann auch anzuwenden. Wir stellen fest, dass die Menschenrechte, wie es auch Jan van Aken gesagt hat, immer nachrangig sind. Und wir befürchten gerade jetzt auch bei den augenblicklichen Zahlen, die immer in die Öffentlichkeit kommen, dass nicht nur die außen- und sicherheitspolitischen Kriterien zunehmend im Vordergrund stehen, sondern immer mehr auch wirtschaftliche Kriterien, die eigentlich ausgeschlossen sein sollten.
Gut, würde ich sagen, hören wir erstmal eine Musik. Cosita Rica von Bomba Estéreo.
Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito yo te veo. Yeah.
Mörderische Geschäfte mit dem Waffenhandel, was tun gegen Waffenexporte? Das ist das Thema heute bei unserer Onda-Viva-Sendung. Zu Gast im Studio sind weiterhin Matthias John von Amnesty International und Wolf-Dieter Vogel, der als Journalist viel zum Thema Waffenexporte recherchiert und schreibt. Jetzt wollen wir uns dem Thema Kleinwaffen zuwenden, die Bedeutung, die Kleinwaffen haben. Das klingt immer so ein bisschen niedlich, ist es aber nicht. Jetzt haben wir erst noch mal einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Jan van Acken, das wir vor der Sendung führen konnten, zu der Frage, was kann getan werden gegen den Export von Waffen in Regionen, in denen diese Waffen nicht gelangen dürfen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen.
Das Einzige, was wirklich hilft, sind Verbote. Im Moment diskutiert der ganze Bundestag über mehr Transparenz bei Waffenexporten. Das finde ich gut. Ich möchte auch schneller wissen, was genehmigt wird. Ich möchte mehr wissen. Nur Transparenz alleine verhindert überhaupt keine Exporte, sondern das können nur Verbote. Irgendwann will ich mal ein Verbot aller Rüstungsexporte, aber der erste Schritt, und ich finde, das könnte die nächste Regierung sofort tun, egal welche Farbe sie hat, dass der Verkauf von ganzen Waffenfabriken verboten wird und der Verkauf von Kleinwaffen. Wobei Kleinwaffen, das sind jetzt nicht so diese niedlichen Damenhandtaschenrevolver, sondern das sind Sturmgewehre, Maschinenpistolen. Das sind die Waffen, an denen die meisten Menschen auf der Welt sterben. Deren Export muss komplett verboten werden. Denn wenn die einmal exportiert sind, gibt es überhaupt keine Kontrolle mehr darüber. Es gibt wunderbare Studien von der UNO, wie diese Kleinwaffen, wie die Sturmgewehre, die Kalaschnikows, die Heckler-Kochs von Krieg zu Krieg ziehen, rund um den Erdball und auch in 50 Jahren noch eingesetzt werden. Das heißt, egal, ob ich sie in NATO-Staat exportiere oder nach Saudi-Arabien, sie werden über kurz oder lang in den Kriegen dieser Welt landen. Wenn man das nicht möchte, dann muss man komplett diesen Export verbieten.
Tja, Wolf, du wolltest dazu gleich was ergänzen.
Ich wollte zwar eigentlich nichts ergänzen, ich würde Jan van Acken da natürlich 100% recht geben. Es gibt, wenn man diese Waffen exportiert, hat man keine Kontrolle, wo sie hingehen. Mexiko ist das deutlichste Beispiel dafür. Die Waffen sind auch, also genau die G36, sind über Ägypten bei al-Gaddafis Truppen gelandet. Die Hamas schießt mit diesen Gewehren, in Saudi-Arabien sind sie also. Und was damit passiert, ist überhaupt nicht kontrollierbar. Deswegen natürlich Endverbleibskontrolle, wie Matthias vorhin schon gesagt hat, und eigentlich Verbot von Kleinwaffenexporten, ganz klar. Das Problem ist auch tatsächlich, dass es sowohl im deutschen als auch im europäischen Exportrichtlinien keine wirklich zwingende Vorschriften gibt. Unter bestimmten Bedingungen darf definitiv nicht exportiert werden. Die deutschen Exportrichtlinien besagen zwar, ja, es sollen keine Waffen in Regionen exportiert werden, in denen Gefahr besteht, dass diese Waffen, diese Exporte benutzt werden für Menschenrechtsverletzungen. Das ist aber einer von mehreren Punkten. Und wenn dann plötzlich das deutsche wirtschaftliche Interesse höher ist, dann muss man abwägen. Und wenn man abwägt, dann fallen natürlich die Menschenrechte hinten runter. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, das ist ja eigentlich am meisten so. Aber es ist eben auch so im Waffenexport. Ähnlich sieht es auf europäischer Ebene aus. Da gibt es einen gemeinsamen Standpunkt der EU-Mitgliedstaaten, der auch besagt, es darf in solche Regionen eben nicht exportiert werden. Und es darf in dem Fall, also im gemeinsamen Standpunkt ist das auch noch dabei, keine Waffen exportiert werden in Regionen, die oder in Staaten, die damit Angriffskriege ausführen könnten. Das sind zwei Bedingungen, die aber auch nur oft nicht berücksichtigt werden. Auch auf EU-Ebene werden sie nicht berücksichtigt. Also Lady Ashton, die Außenministerin der EU, hat zum Beispiel nachträglich auch nochmal die Waffenexporte nach Mexiko explizit gut geheißen.
Im Prinzip müsste es ja auch um eine internationale Kontrolle von Waffenexporten gehen. Und es gibt ab 18. März finden die Verhandlungen um den Arms Trade Treaty, ATT, Waffenhandelsvertrag statt, mit dem Ziel, Waffenhandel international zu begrenzen. Matthias, welche Erwartungen hast du an diese Verhandlungen?
Ja, ich habe die große Hoffnung, dass wir endlich einen ersten Schritt bekommen, ein internationales, rechtlich verbindliches Abkommen, was eben den unverantwortlichen Waffenhandel, der ja im Vordergrund steht, dann auch tatsächlich unterbindet. Und dafür müssen die Staaten natürlich auf dieser Konferenz sich auf bestimmte ganz konkrete Regeln einigen und die dann natürlich auch in ihr nationales Recht aufnehmen. Und das ist eben der Punkt, was Wolf gerade eben auch sagte, diese ganz konkrete Formulierung, es darf nicht exportiert werden, wenn das Risiko besteht, dass eine Waffe zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt. Das steht auch nicht in den deutschen politischen Grundsätzen. Das steht auch so nicht in dem eigentlich rechtlich verbindlichen europäischen gemeinsamen Standpunkt, der nur in Deutschland irgendwie nur als Fußnote in den unverbindlichen politischen Grundsätzen auftaucht, sondern solche Regeln müssten tatsächlich verbindlich rechtlich verankert werden. Eine verbindliche Menschenrechtsklausel für alle Waffen, für alle Munition, für alle Komponenten. Dann könnte schon ein sehr großer Teil der Waffenexporte wirklich gestoppt werden, wie Jan van Aken es auch gefordert hat. Dann müssen die Regierungen aber auch tatsächlich den politischen Willen aufbringen, dieses so umzusetzen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, auch in Zukunft weiterhin noch sehr viel öffentlichen Druck, damit die Regierungen das nicht weiter im Geheimen mit ihren Geschäften machen, sondern dass wir es auch immer an die Öffentlichkeit ziehen und dafür sorgen, dass die Verbote tatsächlich auch ausgesprochen werden.
Wird bei diesen Verhandlungen in New York, das ist ja auf UNO-Ebene, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich werden da Ergebnisse zustande kommen dieses Mal? Die letzten Verhandlungen 2012 wurden ja ergebnislos abgebrochen.
Also es wird auf der Basis dessen, was 2012 im Sommer schon verhandelt wurde, jetzt weiter verhandelt. Es soll tatsächlich die letzte Konferenz sein. Der Beschluss heißt Final Conference, Final endgültige Verhandlungen. Wenn es nicht gelingt, auf dieser Konferenz jetzt alle Staaten oder die wichtigen Staaten vor allen Dingen auch unter einen gemeinsamen starken Vertrag zu bringen, gibt es immer noch die Option, dass dann die Befürworter eines solchen Abkommens in der UN-Vollversammlung ein striktes Abkommen beschließen. Das hätte dann nur das Problem, dass es nicht mehr global tatsächlich angewendet wird, weil dann große Rüstungsexporteure wie USA, Russland, China oder auch die aufstrebenden Staaten wie Indien oder Brasilien möglicherweise einfach nicht mit dabei sind. Und anders als bei dem Antipersonenminenabkommen oder dem Streumunitionsabkommen, das auch ohne die mittlerweile große Wirkung entfaltet, sehe ich bei einem solchen internationalen Waffenkontrollvertrag die Notwendigkeit, dass wirklich alle dabei sind. Das heißt, wir brauchen wirklich einen inklusiven Vertrag, der dann auch weltweit seine Wirkung entfalten kann.
Den brauchen wir. Wie kommen wir dahin? Das wäre so die Frage, welche Aktionsmöglichkeiten haben wir hier? Wer hat welche Handlungsmöglichkeiten? Da können wir noch mal ein kurzes Statement von Jan van Aken hören zu der Frage, was er als Parlamentarier tun kann.
Die Bundestagsabgeordneten der Regierungskoalition, die könnten natürlich auf ihre eigene Regierung genug Druck ausüben, das wollen sie nur nicht. Und ich als Oppositionspolitiker habe erstmal formal überhaupt gar keine Handhabe. Also das wird entschieden im Wirtschaftsministerium oder im Bundessicherheitsrat. Womit ich das höchstens verhindern kann, das ist öffentlicher Druck, da arbeite ich dran.
Öffentlichen Druck aufbauen, ja, wie geht das noch? Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel ist ein Zusammenschluss mehrerer Initiativen, die für den Stopp von Waffenexporten eintreten. Kannst du kurz umreißen, was deren Spektrum ist, deren Forderungen? Es gab einen Aktionstag zum Beispiel am 26. Februar mit Kundgebung vom Bundeskanzleramt.
Ja, die Aktion Aufschrei macht das, was wir international im Augenblick anstreben, hier auf deutscher Ebene. Sie versuchen über eine Grundgesetzänderung Rüstungsexporte oder die Grundlage für Rüstungsproduktion und in Verkehr bringen, ist ja im Grundgesetz im Artikel 26.2 geregelt. Deswegen auch der Aktionstag am 26.2. Und das soll jetzt so weit geändert werden, dass Rüstungsexporte eben grundsätzlich nicht erlaubt sein sollen. Und dieser Aspekt ist natürlich auch sehr wichtig. Wir brauchen in Deutschland strikte Kontrollen. Wir brauchen eine solche Grundgesetzänderung, die dann auch in den entsprechenden Gesetzen sich niederschlägt. Wir brauchen das, was wir fordern, die verbindliche Menschenrechtsklausel, die alle Exporte verbietet, die zu Menschenrechtsverletzungen beitragen können. Wir brauchen auch wesentlich mehr Transparenz und eben, dass die Öffentlichkeit weiß, was dort tatsächlich auch aus Deutschland exportiert wird. Und deswegen sind diese Aktionen in Deutschland sehr wichtig, aber sie können, glaube ich, nur am Ende wirksam werden, wenn wir auch auf internationaler Ebene verbindliche Regelungen haben. Sonst kommen wir nämlich genau dahin, womit die früheren Bundesregierungen immer argumentiert haben, wenn wir nicht exportieren dürfen, dann machen es eh die anderen. Und der andere Aspekt dabei ist, dass die Rüstungsindustrie sich im Augenblick sowieso global aufstellt. Die sind zunehmend auch auf diesen Globalisierungspfad gesprungen und auch deutsche Rüstungsunternehmen machen Joint Ventures und Tochterunternehmen, gerade in den Staaten, wo sie gerne hinliefern wollen, sei es nun am Golf oder in lateinamerikanischen Ländern oder in Asien. Und dann hilft auch eine Verschärfung der deutschen Rüstungsexportgesetze und des Grundgesetzes nicht konkret, weil dann produziert Krauss-Maffei oder Rheinmetall direkt vor Ort und die Waffen kommen trotzdem dort an und werden zu Menschenrechtsverletzungen gebraucht.
Nichtsdestotrotz ist ja diese Verschränkung wichtig von nationalen und internationalen Abkommen. Ich wollte noch mal kurz hinweisen auf die Petition von Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel, genau zu dieser Grundgesetzänderung, die du beschrieben hast. Wer die unterzeichnen möchte, findet die auf der Website von Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel. Den Link dahin findet ihr auf npla.de. Wolf, du wolltest noch was sagen.
Ja, es ist natürlich diese Verhandlungen auf internationaler Ebene sind natürlich das Zentrale, wobei unser Einfluss dabei natürlich relativ ist. Amnesty International ist da natürlich nochmal eine Organisation international aufgestellt, die da andere Möglichkeiten hat oder die Möglichkeiten hat, darauf auch Einfluss zu nehmen. Das muss man ganz klar sehen. Und ganz wichtig ist natürlich diese internationale Ebene, damit dieses Argument deutsche Wirtschaft und so weiter im Hintergrund tritt, damit die Regierung nicht immer und die deutsche Industrie nicht immer argumentieren kann, das ist ganz klar. Ich denke hier, was die Aktivitäten in Deutschland betrifft, geht es natürlich zum einen wie immer auch um Öffentlichkeit. Es geht darum, klarzumachen, was ist die Situation, wo gehen die Waffen hin, was heißt es für Menschen in Mexiko, was heißt das aber auch zum Beispiel für Menschen in Bahrain, die ja nun mal, es gab ja damals vor zwei Jahren, praktisch eine kleine Intervention Saudi-Arabiens in Bahrain, natürlich mit Unterstützung der Bahrainer Regierung, um gegen Demonstranten, gegen Protest in Bahrain, wo sich eben schiitische Menschen organisiert haben, auf die Straße gegangen sind und Menschen, die unzufrieden waren, aber die eben sich zum Teil in dieser eher schiitischen Gemeinde gesehen haben. Und die natürlich insofern für das sunnitische Saudi-Arabien eine Bedrohung darstellen, zumindest in ihrer Wahrnehmung. Also diese Geschichten, diese Angriffe, die auf Demonstranten, auf Aktivisten in Lateinamerika überall stattfinden, muss natürlich öffentlich gemacht werden. Zum Zweiten sehe ich für mich als Journalist eine ganz zentrale Aufgabe darin, Druck zu machen, dass eben solche Verfahren wie das jetzt gegen Heckler und Koch einfach mal wirklich geführt werden. Seit 2,5 Jahren gibt es eine Anzeige, seit 2,5 Jahren warten wir darauf, dass irgendwas passiert und bis jetzt hat die Staatsanwaltschaft immer wieder neue Gründe, das Ganze zu verzögern, es passiert nicht wirklich was und wenn nicht wir ständig nachhaken würden, wäre die ganze Geschichte schon längst erledigt. Also darin sehe ich natürlich auch einen ganz wichtigen Aspekt zu beobachten, was passiert, was auch die deutsche Regierung bzw. die deutschen Strafverfolger unternehmen bzw. nicht unternehmen.
Genau, auf das Verfahren gegen Heckler und Koch wegen der Lieferung der G36-Gewehre nach Mexiko wollen wir nach der Musik nochmal eingehen. Jetzt hören wir erst nochmal Patti von Bomba Estéreo. Esto es para ti. Siento, fulano.
adelante y lo que tienes detrás. Si te tienen amarrado, si no te quieren soltar, ese no es mi problema, que va. Déjame sanar, préstamelo esta noche y te lo devuelvo mañana. Vaya, y es que no voy a llorar cuando tú te vayas. Yo solo quiero tenerte, quererte, poseerte.
Ihr seid bei Onda Viva, mörderische Geschäfte mit dem Waffenhandel, was tun gegen Rüstungsexporte, das ist heute unser Thema. Hier sitzen Matthias John von Amnesty International und Wolf-Dieter Vogel, Journalist, der zum Thema Waffenexporte recherchiert. Wir waren vorhin beim Thema Waffenhandelsvertrag, Kontrolle von Waffenlieferungen weltweit. Matthias, stell doch noch eure Petition, die Amnesty International Petition, vor, die ihr an Obama richtet zu diesem Thema.
Ja, wie wir gesagt haben, brauchen wir sehr viel öffentlichen Druck und jetzt ist die Zeit ja auch sehr knapp. Die Verhandlungen fangen jetzt Mitte März an und die USA sind einer der Staaten, die eher zurückhaltend sind und sich nicht unbedingt auf ein striktes Abkommen einlassen wollen. Und deswegen hat Amnesty in Deutschland, aber auch weltweit, sich die USA nochmal als Ziel eines öffentlichen Drucks ausgesucht. Wir haben dafür eine Petition, die online und als Papier zu finden ist, online auf amnesty.de. Und dort sind eben diese Petitionen zu finden und wir hoffen, dass ganz, ganz viele Menschen dieses auch mit unterstützen. Wir wollen die eben auch kurz vor der Konferenz in New York auch dort nochmal übergeben.
Das heißt, wir haben eine Petition, die sich an Obama richtet und eine an die Bundesregierung und so muss ich das dann auch ergänzen. Wir wollten noch auf das Verfahren gegen Heckler und Koch wegen der Lieferung der G36 Sturmgewehre nach Mexiko genauer eingehen. Wolf, du hast dazu viel recherchiert. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt wegen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Außenwirtschaftsgesetz. Wie ist der Stand des Verfahrens aktuell?
Genau genommen ist der Stand objektiv gut. Wir sind einige Schritte weiter, als wir das vor ungefähr einem Jahr noch waren. Denn bis vor einem Jahr war die Situation so, es gab von verschiedenen Journalisten, von zum Beispiel Report Mainz und von anderen Zeitschriften und auch von mir in der Taz, Fotos, Veröffentlichungen, in denen klar wurde, diese Waffen sind in diese Region gekommen. Die Reaktion von Heckler & Koch war regelmäßig, wir halten uns an Recht und Gesetz und wir das, und dann haben sie versucht, in meinem Fall zum Beispiel zu erklären, diese Waffen, die sie hier zeigen, seien Waffen aus Belgien oder Israel, aber auf jeden Fall nicht die G36. So haben sie sich immer ein bisschen aus der Affäre gezogen, genauso in diesem Film, den Report Mainz gezeigt hat, wo es um Waffen in Jalisco ging und in Chihuahua. Diese Zeit, die haben wir gewissermaßen überwunden, denn mittlerweile akzeptiert auch die Staatsanwaltschaft, stellt nicht mehr in Frage, dass diese Waffen in diese Bundesstaaten gekommen sind. Das ist jetzt definitiv klar, steht nicht mehr in Frage. Interessant dabei ist, das hätte die Staatsanwaltschaft eigentlich schon im März 2011 feststellen können, nämlich damals hat das mexikanische Verteidigungsministerium auf eine Art Bürgeranfrage, eine Liste veröffentlicht, auf der genau drauf stand, wohin sind wie viele Waffen gegangen von diesen Heckler & Koch G36 Gewehren. Und da stand drauf, 4.500 von diesen 9.400 oder 500 sind nach Jalisco, Chihuahua, Chiapas und Guerrero gegangen, sprich, das hätte man eigentlich im März 2011 feststellen können. Und zumal es ist nicht irgendjemand, der diese Liste veröffentlicht hat, sondern diese Liste wurde veröffentlicht vom mexikanischen Verteidigungsministerium, das nun mal der Geschäftspartner von Heckler & Koch in diesem Geschäft ist. Also das drückt so ein bisschen aus, wie stark und wie intensiv die Ermittlungen in der Stuttgarter Staatsanwaltschaft sind. Ne? Gut, jetzt, nachdem diese Liste veröffentlicht wurde und auch offensichtlich aufgrund anderer Erkenntnisse, die uns nicht mitgeteilt werden, weil man muss sagen, die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ist nicht sehr redselig, so. Die sagen eigentlich so gut wie gar nichts. Also wenn man mal drei Sätze erfährt, dann ist man schon recht glücklich. Aber offensichtlich gibt es vielleicht noch andere Gründe. Auf jeden Fall sagt die Staatsanwältin, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, die Frau Kraut, sagt, wir ermitteln jetzt weil diese Waffen in diese Region gelangt sind. Also sprich, man setzt das jetzt mal als Fakt. Jetzt ist der nächste Schritt, den die Staatsanwaltschaft zumindest einbaut. Sie sagt, jetzt müssen wir klären, ist dafür Heckler & Koch verantwortlich oder ist dafür das mexikanische Verteidigungsministerium verantwortlich? Und das ist das, wo jetzt, also an dem Punkt ist die Staatsanwaltschaft jetzt seit circa 4 Monaten. Also die Staatsanwaltschaft hat dann ein Rechtshilfeersuchen nach Mexiko geschickt. Da ist offensichtlich auch irgendeine Antwort gekommen. Bisher ist aber noch nichts weiter passiert. Also insofern das ist der Stand. Interessant an der Sache ist natürlich, wenn die Staatsanwaltschaft erklärt jetzt, es könnte sein, dass Heckler & Koch da nicht dafür verantwortlich ist, weil sie keinen Einfluss darauf hatten, was in Mexiko mit diesen Waffen stattgefunden hat. Und dann ist Heckler & Koch aus der Geschichte draußen. Das wiederum erscheint mir aber vollkommen absurd. Also dann kann man sich eigentlich jegliche Rüstungsexportrichtlinien sparen. Ne? Also entweder man stellt fest, mit dieser Regierung, mit der mexikanischen, kann man keine Geschäfte machen, weil diese Regierung überhaupt nicht die Kontrolle darüber hat, was mit ihren Waffen passiert. Und dann darf man das auch nicht machen. Aber dann darf das Bundesausfuhramt das auch nicht genehmigen. Ne? Oder man lässt das. Und sagt, naja, das kann ja die deutsche Firma nie wissen, aber dann kann man sich auch sparen, überhaupt irgendwelche Kriterien aufzustellen.
Das betrifft ja jetzt die Frage, wie wird kontrolliert, wo die Waffen hingelangen am Ende, die sogenannte Endverbleibskontrolle. Dazu können wir noch eine Einschätzung von Jan van Acken hören, mit dem wir vor der Sendung sprechen konnten, Mitglied der Linksfraktion und Experte für Rüstungskontrollfragen.
Wenn die Waffen einmal exportiert sind, hat die Bundesregierung überhaupt keine Kontrolle mehr. Es gibt dann immer diesen schönen Satz, naja, wir haben noch eine Endverbleibskontrolle. Endverbleibskontrolle in Deutschland heißt, bevor ich exportiere, muss mir der Empfänger unterschreiben, ja, das bleibt hier bei uns. Dieses Stück Papier, dieser Wisch reicht völlig aus. Und wenn wir denn diese Arbeit machen will, wenn wir denn hinterher aufdecken, dass das illegal in mexikanischen Provinzen gelandet ist, dass das illegal in Georgien gelandet ist, bei Gaddafi gelandet ist, dann guckt die Bundesregierung weg. Sie hat überhaupt kein Interesse an der Aufklärung. Das heißt, erst wird exportiert und dann werden beide Augen zugedrückt, damit man ja nicht aufdeckt, dass da irgendwer Schmu betreibt. Die Bundesregierung benutzt Waffenexporte ja auch als Mittel der Außenpolitik. Sie benutzt Waffenexporte, um sich mit irgendwelchen Regimes gutzustellen. Die liefern doch nicht nach Saudi-Arabien, weil das ökonomisch unbedingt notwendig ist. Bei den Panzern, da geht es um Milliarden. Das ist vielleicht noch was anderes. Aber so ein paar Heckler- und Koch-Sturmgewehre, da geht es nicht um Geld, da geht es um gute Beziehungen zu dem Land. Und wenn ich diese guten Beziehungen möchte, dann möchte ich natürlich nicht hinterher aufdecken, dass dieses brave Saudi-Arabien meine Waffen illegal weitergegeben hat. Und das gilt für alle Waffenexporte. Das heißt, das systematische Weggucken ist Teil dieser Politik, dass man Waffenexporte als Außenpolitik benutzt.
Das heißt, es geht auch nicht nur darum zu klären, ist Heckler und Koch verantwortlich oder das mexikanische Verteidigungsministerium, sondern es geht hier ja auch um Fragen der Rolle der Bundesregierung oder der, der Politik als internationale, also als Teil der Außenpolitik im Grunde. Ne?
Ja, natürlich. Ich meine, es ist offensichtlich, es geht immer zum einen um die deutsche Wirtschaft, zum anderen jetzt gerade im deutschen Falle speziell sagt ja Angela Merkel, wenn wir nicht Truppen schicken, weil Deutschland ja relativ zurückhaltend ist in Militäreinsätzen, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern, liefern wir Waffen, das ist so ein bisschen Rechtfertigung. Und es ist natürlich so, Mexiko ist kein, da geht es also bei diesen Waffen, die Sturmgewehre, da geht es um paar Millionen, aber das ist eigentlich keine Dimension in dem Sinne.
Ne? 1.700 oder 1.400 Euro kostet eins, ne? Soweit ich weiß. Also lächerlich im Grunde.
Lächerlich im Grunde, ja. Aber man muss natürlich im Kontext mit dem Verfahren ganz klar sagen, verantwortlich sind alle. Verantwortlich ist Heckler und Koch, weil sie genau wissen, wenn sie einmal ins Internet gucken, wissen sie genau, was steht, was passiert in Mexiko, was kann dort mit ihren Waffen passieren, wofür können sie genutzt werden. Verantwortlich ist aber auch die Bundesregierung bzw. das Bundesausfuhramt, wenn sie diese Waffenlieferung genehmigen. Das war 2007 diese Genehmigung. Auch da war völlig klar, mexikanische Polizisten sind massiv in Menschenrechtsverletzungen verwickelt und letztlich ist natürlich auch die mexikanische Regierung verantwortlich, weil sie diese Waffen nicht, weil sie nicht kontrollieren, was mit ihren Waffen passiert.
Nur die Bundesregierung hätte jetzt schon jegliche Möglichkeit, so einen Export zu stoppen, wenn sie es tatsächlich wollte. Das ist es ja. Wir sagen, wir brauchen striktere Kontrollen, wir brauchen mehr Transparenz, damit wir es auch öffentlich einfordern können. Aber wenn die Bundesregierung den politischen Willen hätte, könnte sie auf der Basis des jetzigen Kriegswaffenkontrollgesetzes und der politischen Grundsätze natürlich sagen, wir liefern nicht nach Mexiko wegen der Menschenrechtssituation und wegen des Risikos, dass die Waffen dort zu Menschenrechtsverletzungen verwendet werden. Das wollte sie offensichtlich nicht. Und das zeigt auch mal wieder und wirft wirklich ein Schlaglicht darauf, welchen Wert Menschenrechte bei dieser Bundesregierung, die das genehmigt hat, auch tatsächlich haben. Und deswegen können wir immer wieder nur sagen, wir brauchen da Änderungen insgesamt in Deutschland, international, um eben solche einfach nicht zu verantwortenden Exporte zu stoppen.
Also um das noch ganz klein bisschen zu ergänzen, auf eine Anfrage der Linken im Dezember 2011 hat Angela Merkel klar, beziehungsweise die Bundesregierung ganz klar gesagt, sie sehen keinen Grund, grundsätzlich Waffenlieferungen an Mexiko zu stoppen. Und das im Dezember 2011, zu einem Zeitpunkt, zu dem in Mexiko mindestens 50, 60, 70.000 Menschen ermordet wurden innerhalb von 6 Jahren im Rahmen dieses sogenannten Krieges gegen die Kartelle, in dem 10.000, 20.000 bereits Menschen verschwunden waren. Mittlerweile sind es mindestens 26.000 nach Regierungsangaben. In einer Zeit, in der zigtausende Migranten überfallen, ermordet, entführt werden und so weiter und so fort. Also das zeigt genau, dass die deutsche Bundesregierung nun mal wirklich so überhaupt kein Interesse daran hat, sich daran zu orientieren, mit wem sie da Geschäfte macht. Hauptsache, sie macht Geschäfte.
Fazit, wir brauchen statt nicht einforderbaren Menschenrechtsklauseln, wir brauchen verbindliche Regelungen auf nationaler wie auf internationaler Ebene. In dem Zusammenhang weise ich nochmal hin auf die Petitionen von Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel und von Amnesty International, die sich an Obama richtet in Bezug auf die Verhandlungen um den Waffenhandelsvertrag jetzt im März. Die Links dazu findet ihr auf unserer Website npla.de. Und wir kommen jetzt auch langsam zum Ende unserer Onda Viva-Sendung zum Thema mörderische Geschäfte, was tun gegen den Waffenhandel, gegen Waffenexporte. Erstmal vielen Dank an Matthias John von Amnesty International, an Wolf-Dieter Vogel und in Abwesenheit an Jan van Aken, mit dem wir vor der Sendung sprechen konnten, an Birgit an der Technik, danke. Und noch der Hinweis, ihr könnt diese Sendung natürlich später nachhören oder auch runterladen auf unserer Website unter www.npla.de/de/onda. Und ihr könnt auch die Onda Viva Sendung grundsätzlich als Podcast abonnieren. Die genauen Informationen dazu findet ihr auch auf npla.de. Auch weitere Links zum Thema Waffenexporte und auch viele andere spannende Radiosendungen könnt ihr euch dort anhören oder runterladen, gerne weiter verbreiten und weiter empfehlen. Tja, bleibt euch noch was zu sagen?
Nein, vielen Dank und ich hoffe, dass die Message dieser Sendung bei vielen Menschen ankommt.
Genau, vielen Dank. Das hoffe ich auch, dass wir gemeinsam tatsächlich endlich es schaffen, was gegen diesen Rüstungsexport zu tun.
Danke, dann schönen Abend und tschüss.